Yeah, we are the church hero maker. Das heißt ja so viel wie wir sind die Kirche, wir sind die Gemeinde und wir wollen Heldenmacher sein. Was bedeutet es eigentlich, ein Heldenmacher zu sein? Jeder hat irgendwo eine Vorstellung davon, was ein Held ist. Jeder von uns kennt Heldengeschichten. Es gibt Heldengeschichten in der Bibel. Es gibt Heldengeschichten, die wir aus der Antike kennen. Es gibt irgendwelche moderne Heldengeschichten, die in Filme gepackt worden sind. Aber was bedeutet es, ein Heldenmacher zu sein? Also jemand hat mal gesagt, ein Heldenmacher hat so eine Grundüberzeugung und die lautet in einen Satz gefasst: Ich glaube, dass meine Frucht auf den Bäumen anderer Menschen wächst. Ich glaube, dass meine Frucht auf den Bäumen anderer Menschen wächst. Es geht mir nicht darum, selbst groß zu sein, selbst der Star zu sein, sondern ich bin bereit, anderen Menschen zu dienen, sodass sie das tun können, wozu Jesus sie berufen hat, wozu Gott sie berufen hat. Ich möchte nicht eben selber nur die Bühne und schon gar nicht aus egoistischen Gründen, sondern ich will auch bereit sein, anderen Menschen eine Bühne zu bauen. Ich will das einfach sehen und entdecken, was Gott in Menschen reingepackt hat. Und ich möchte gern, dass es freigesetzt wird und dass Menschen darin leben. Das ist so das Selbstverständnis von einem Heldenmacher. Ja, also für Männer, man kann das relativ leicht erklären, okay, das ist dann so, wenn wir jetzt vom Fußball reden, dass es dir nicht darum geht, in erster Linie alle Tore selbst zu schießen, okay? Das ist auch so eine Sache. Ich habe ja früher viel Fußball gespielt und ich weiß, es gab mal so ein Spiel, da habe ich 6 Tore in einem Spiel geschossen. Aber hört zu, das lag auch nur darin, dass die gegnerische Mannschaft einfach wirklich kolossal schlecht war und ich egoistisch genug war, um jedes Tor selber zu machen. Einfach sozusagen, weil ich irgendwo schon damals auch der Älteste und vielleicht auch der Beste in der Mannschaft war. Aber es war auch ganz viel Egoismus dabei. Und spätestens gegen gute Mannschaften gespielt hast, da hat das so nicht mehr funktioniert, okay? Da war es wichtig, dass du andere Leute ins Spiel gebracht hast. Und das ist genau das, ein Heldenmacher, der gibt gute Vorlagen, der organisiert ein Spiel, sodass andere das Tor machen können. Man muss vielleicht noch ein Beispiel für die Frauen auch haben, um die Frauen abzuholen, ja? Also verstehst du, es gibt ja immer 2 Möglichkeiten. Entweder bist du selber die Future Bride, also die Braut, die heiraten wird, oder du bist die beste Freundin, die Braut dabei unterstützt, möglichst gut auszusehen für ihre Hochzeit und alles so zu planen, dass es eine richtig tolle Veranstaltung wird, ja, für die Frau und für die Braut und den Bräutigam und alle, die beteiligt sind. Und das ist irgendwo so der Heldenmacher, okay? Du bist nicht selbst die Braut, sondern du tust alles dafür, dass eine andere gut aussieht. Oder du gehst mit auf eine Shoppingtour, aber es geht nicht darum, dass du ein neues Outfit und eine neue Handtasche brauchst, sondern du schaust, dass jemand anders das findet, ja, was irgendwie ihn gut aussehen lässt. Das sind so vielleicht ein paar Bilder, mit denen wir erklären können, was ein Heldenmacher ist. Oder hier, manche Leute gehen zum Mediator, ja, wir haben so ein paar Leute mit so T-Shirts, ihr könnt ja mal kurz aufstehen, mit so gelben T-Shirts. Ja, die haben gestern bei so einem Lauf mitgemacht, wo es durch Matsch und durch Wasser und über Hindernisse ging. Und ja, also ich würde auch sagen, da haben wir ein paar Heldenmacher dabei gehabt und die haben eine Heldin hervorgebracht. Lisa hat es auf Platz 2 in ihrer Altersklasse geschafft. Und ich denke, du bist auch unterstützt worden von so ein paar richtig guten Jungs. Das war doch eine klasse Sache. Ja, und beim nächsten Mal klappt es hoffentlich auch bei mir. Ja, das war schade, dass ich da nicht dabei sein konnte. Ich will mit euch einen Bibelvers oder eigentlich mal viele Bibelverse lesen aus Markus 3, die Verse 7 bis 15. Und ich werde das wie immer so ein bisschen kommentieren, da muss ich nicht alles nachher in die Auslegung packen, okay? Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Also Jesus wollte gerade sich eine Auszeit gönnen, Jesus wollte Urlaub machen, Jesus wollte eigentlich gerade mal den Massen entfliehen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Das heißt hier dann, eine große Zahl von Menschen aus Galiläa, das war ja seine eigene Gegend, das war seine Nachbarschaft, seine Hood, ja, okay, die folgten ihm. Und dann heißt es auch aus Judäa, Jerusalem und Idumäa, andere Teile von Israel, und jetzt aber auch aus den Gebieten jenseits des Jordans, aus der Gegend von Tyrus und Sidon, kamen sie in Scharen zu ihm, weil sie von dem allem gehört hatten, was er getan hat. Also die Menschen kamen aus allen Teilen von Israel und sogar aus den Nachbarstaaten, um Jesus zu hören, und sie kamen in Scharen. Warum? Weil sie alle mitbekommen haben, dieser Jesus, der ist eine Maschine, der tut Dinge, das haben wir noch nicht gehört, in dieser Dichte und Dimension. Und dann heißt es, ab Vers 9, die Menge war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Ist für mich immer so wieder ein Kennzeichen. Jesus, glaube ich, das war kein Schwächling, so, ja, also die konnten ihn nicht erdrücken. Andere hätten vielleicht schlapp gemacht in dieser Situation, aber Jesus, der hat das gepackt. Und dann heißt es ab Vers 11, und wenn die von bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Ein absolutes Kennzeichen davon, dass Jesus der Herr war, da wo er hinkam. Und es gab nichts und niemand, der sich jemand in den Weg stellen konnte. Niemand, der vor seinem Sieg sicher war. Auch nicht die Macht der Finsternis. Und das finde ich so beeindruckend. Sie fielen vor ihm nieder und sie riefen, sie mussten die Wahrheit bekennen. Sie mussten die Wahrheit ausrufen über Jesus. Und ich meine, diese finsteren Mächte, diese Dämonen und der Satan selber. Jesus kennzeichnet den Satan mal als den Vater der Lüge. Aber in dem Moment, wo sie Jesus treffen, können sie nicht anders. Sie müssen die Wahrheit sagen. Sie müssen Gott dienen sogar, ob sie es wollen oder nicht. Ich finde das faszinierend. Sie fielen vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Doch mit aller Entschiedenheit verbot ihnen Jesus, bekannt zu machen, wer er war. Jesus hat die Propaganda der Finsternis nicht nötig. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Interessante Formulierung, oder? Und sie traten zu ihm. Und er bestimmte 12, die er Apostel, also Gesandte, solche, die ihn quasi vertreten sollten, nannte. Sie sollten, jetzt kommt's, was ist das Kennzeichen von einem Jünger? Sie sollten ständig bei ihm sein, ständig bei Jesus sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Und sie sollten in seiner Macht Dämonen austreiben. Sie sollten also auch an dem Sieg beteiligt sein, den Jesus ja immer grundsätzlich von Anfang an über die Finsternis hatte und im Kreuz nochmal als Höhepunkt dann auch endgültig ja, vollbracht hat. So, mir geht es um Heldenmacher und ich habe 5 Gedanken über Heldenmacher, aber die sind nicht so lang, wie meine Gedanken sonst sind, das hoffe ich jedenfalls. Ich will ja immer nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, dass es gar nicht so schwierig ist, als Heldenmacher zu leben. Es braucht tatsächlich eine bestimmte Herzenshaltung und es braucht auch ein bisschen was von Stolz, den du irgendwie rausfegst und irgendwo anders hinschüttest, ja, den du sowieso nicht brauchst, aber dann glaube ich, braucht es gar nicht so viel. Und soll ich euch was sagen, ein Heldenmacher zu sein, jemand, der sieht, wie andere, in die er sich investiert hat, ihre Berufung leben, die geistliches Leben irgendwo auch entfalten, die Gott dienen, die Dienste in der Gemeinde übernehmen. Es gibt nichts Schöneres als das. Es gibt nichts Schöneres als das. Es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht als Pastor. Es gibt nichts, was mich mehr mit Freude erfüllt, als wenn ich sehe, dass ich mich in andere Menschen investieren durfte und jetzt ist da was entstanden und sie dienen selber Jesus und das begeistert mich total. Mein erster Gedanke lautet, Heldenmacher sind lebendig. Was heißt es hier über Jesus in den Versen, die wir gelesen haben? Es heißt einmal, eine große Zahl von Menschen folgte ihm. Es heißt, sie kamen in Scharen zu ihm, weil sie hörten, was er tat. Es heißt, die Menge war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Und es heißt, sie drängten sich alle an ihn heran, um ihn zu berühren. Luther übersetzt sehr wörtlich, sie fielen über ihn her. Hör mal, wenn geistliches Leben in dir vorhanden ist, dann brauchst du dich nicht fragen, oh, will irgendjemand mit mir zusammen sein? Will irgendjemand mit mir über den Glauben reden? Will irgendjemand von mir lernen? Ich sag dir, wenn geistliches Leben in dir da ist, dann wirst du attraktiv für Menschen, Christen wie Nicht-Christen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und ich habe das ja auch in meiner letzten Predigt gesagt. Geistliches Leben ist durch nichts zu ersetzen. Und geistliches Leben hat nichts mit Persönlichkeit zu tun. Ob du introvertiert, extrovertiert, dominant, initiativ, gewissenhaft, stetig, was auch immer bist. Das hat nichts damit zu tun. In jeder Persönlichkeitsstruktur kann geistliches Leben vorhanden sein. Und das wird immer Menschen auffallen. Und das ist, was Menschen suchen, davon bin ich völlig überzeugt. Menschen interessieren sich für Menschen, in denen etwas brennt. Und Menschen werden von Christen angezogen, in denen ihr Glaube wie Feuer brennt. Menschen mit echter Liebe für diese Welt. Menschen mit klaren Überzeugungen. Menschen, denen wichtiger ist, was Gott möchte, als das, was Menschen möchten. möchten. Menschen, die leidenschaftlich beten. Menschen, in denen das Wort Gottes lebendig ist. Menschen, die es aushalten, wenn sie wegen ihrem Glauben belächelt oder abgelehnt werden. Menschen, die übernatürlich sind. Menschen wie Jesus. Deswegen lautet unsere Vision als Ekklesiakirchen ja auch einfach: mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wenn wir mehr Menschen in unseren Gemeinden, die mehr wie Jesus sind, hervorbringen, mit Gottes Hilfe, durch den Geist Gottes, aber auch mit Arbeit, durch Menschen, dann glaube ich, ist es um die Zukunft von unserer Gemeinde und von unserer Gemeindebewegung super gut bestellt. Denn geistliches Leben wird immer Menschen anziehen. Und geistliches Leben ist durch nichts zu ersetzen. Und soll ich euch sagen, geistliches Leben, das entdeckt man auch daran, dass da Menschen sind, die sich nicht wegducken, sondern bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ich sage euch eins, ich war nie der Begabteste in meinem Umfeld. Nie. Es gab immer Leute, die waren klüger als ich, die haben mehr gebetet, die kannten die Bibel besser, die konnten besser mit Menschen connecten. Aber eins habe ich gemacht, wenn es irgendwo was gab, wo man Verantwortung übernehmen konnte, ich bin einfach reingesprungen und habe Gott vertraut, dass er das schon irgendwie mit mir hinkriegt. Und das ist, was Gott eigentlich nur braucht. Menschen, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Menschen, die bereit sind, sich in Situationen zu begeben, wo sie nur überleben, wenn sie glauben. Wenn sie Gott vertrauen, wenn sie mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und das ist das Entscheidende. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Es geht um Heldenmacher, okay? Darum quasi, dass Menschen, die schon eine Weile mit Gott unterwegs sind, in denen Jesus lebendig ist, dass sie sich in andere Menschen investieren, damit die in ihre Berufung reinkommen. Und soll ich euch was sagen, wenn geistliches Leben in uns da ist, dann glaube ich, dass es sich automatisch vermehren wird. Ist euch eigentlich bewusst, dass alles Lebendige die Saat für Multiplikation in sich trägt? Wenn wir in unsere Welt reinschauen, ist es egal, ob Pflanzen, Tiere, Menschen, selbst Organisationen, die lebendig sind, vermehren sich irgendwie. Ja? Hey, alles, was lebendig ist, trägt die Saat für neues Leben in sich. Und wenn Jesus in uns lebt, dann tragen wir auch die Saat für neues Leben in uns. Wir, wenn Jesus in uns lebt, wir können Menschen inspirieren. Wir können Menschen mit unserem Glauben anstecken. Wir können eine Saat auch in ihr Leben sehen, sodass sie vorwärts gehen mit Jesus. Soll ich euch das sagen, wenn der Geist Gottes in uns lebt? Das ist nicht irgendwie eine, das sind nicht Qualifikationen, die ich in mir habe, aber wenn der Geist Gottes in mir lebt, dann habe ich die Saat für Multiplikation in mir. Und dann werden Menschen mich interessant finden, dann werden Menschen gerne von mir lernen, dann werden Nichtchristen gerne wissen wollen, was da los ist. Ich habe mit jemandem neulich geredet, der hat mir gesagt, ich habe die ganze Bibel gelesen, das Neue und das Alte Testament, weil ich wissen wollte, Öli, was das ist, was du hast. Erstaunlich, oder? Also habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört, dass Menschen dann, aber verstehst du, Menschen merken etwas an uns. Sie merken, dass Jesus in uns lebt. Sie merken, dass Glaube nicht eine Tradition ist, sondern etwas Lebendiges. Und dann fragen sie sich, was ist das? Und sie fangen an, die Bibel zu lesen. Das ganze Alte Testament, um rauszufinden, was das ist, oder? Hey, Heldenmacher sind erstmal lebendig. Das ist erstmal eine Qualifikation, die einfach nötig ist. Und soll ich dir was sagen, wenn du merkst, ich bin im Moment nicht so lebendig, das muss nicht so bleiben. Jesus ist, Gott ist der, der ein Universum geschaffen hat, eine Welt geschaffen hat, die sich immer wieder erneuert, wo immer wieder Leben entsteht. Von Jesus fließt das Leben in einer gewaltigen Dimension. Er kann dich immer wieder neu lebendig machen, egal was passiert ist. Egal was passiert ist. Egal wie groß die Niederlage, egal wie sehr du dich verrannt hast, egal wie groß die Sünde. Weißt du, Mose hatte einen umgebracht, David hatte Ehebruch begangen, Petrus hatte Jesus verraten, Paulus hatte die Gemeinde verfolgt, aber Jesus konnte sie wieder zum Leben erwecken. Zweiter Gedanke, Heldenmacher sind demütig. Ich finde das so krass, wenn wir uns anschauen, was Jesus erlebt. Er löst eine absolute Massenbewegung aus. Die Leute fallen über ihn her, haben wir gelesen, oder? Die kommen aus ganz Israel und sogar aus den Nachbarländern, um ihn zu sehen. Manchmal, wenig später, heißt es, dass Jesus und seine Jungs nicht mal mehr zum Essen gekommen sind. So viel war da los. Und die Frage ist doch dann in solchen Momenten, was würden wir eigentlich erwarten, wie Jesus jetzt damit umgeht? Wir hatten ja vor kurzem einen mehr oder weniger bekannten Rapper und YouTuber in Pforzheim zu Gast. Die Fans hatten das High Five, dieses Burgerlokal da unten, fast zum Platzen gebracht. Irgendwann ist die Polizei da aufgeschlagen, musste für Ordnung sorgen. Und weißt du, der hat überhaupt nichts geleistet. Der hat einfach nur dort einen 1.000-Euro-Burger verspachtelt. Das war der Anlass. Und er hat ein Video darüber gedreht. Und man denkt sich, wow, Hammer, der kann ja echt was. Weißt du, Jesus hätte ja auch sowas in der Art machen können. Wow, ich habe so einen Erfolg. Jetzt muss ich meine Reichweite auf den sozialen Medien erhöhen. Meine Jungs sollten mehr Bilder mit Jesus-Zitaten posten. Ich stelle meine Predigten online, ich werde Fernsehprediger, ich schreibe Bücher. Ich lasse mir von meinen Nachfolgern einen Privatjet finanzieren, damit ich an noch mehr Orten unterwegs sein kann. Das ist bestimmt Gottes Wille. Ich optimiere meine Zeit- und Lebensplanung, um noch effektiver unterwegs zu sein. Ich arbeite an meiner Rhetorik und meinem Style, ja, um noch besser anzukommen. Ich bete und faste für noch mehr Vollmacht. Diesen Weg hätte Jesus ja auch gehen können. Aber er geht einen ganz anderen Weg, er macht etwas ganz anderes. Er bricht seine, wenn ich das mal so sagen darf, salopp, Welttournee auf dem Höhepunkt ab und sagt, okay, ich lasse euch jetzt alle mal hier, meine lieben Fans, und ich beschäftige mich mit ein paar Jungs auf einem Berg, wo es niemand mitkriegt. Das finde ich absolut abgefahren. Jesus, verstehst du, dem ging es nicht darum, dass er eine große Nummer irgendwie werden wollte. Jesus wusste, wer er war und er konnte sich hinstellen und er konnte das tun, was sein Vater ihm aufs Herz gelegt hat. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Was ich den Vater sagen höre, das sage ich. Und es war ihm egal, wer da vor ihm stand. Er hat da nicht Halt gemacht vor hohen Menschen und vor niedrigen Menschen. Jesus war überall der Gleiche und er wusste, er war sich seiner Identität bewusst. Ich bin der geliebte Sohn Gottes. Aber er musste auch nicht irgendwie eine Aura verbreiten und immer noch mehr Fans gewinnen und auch die Dämonen für sich quatschen lassen auf den Straßen und so weiter. Nee, das hat er überhaupt nicht nötig gehabt. Jesus war wirklich demütig. Und wisst ihr, demütig, das heißt nicht, oh, wenn man gelobt wird, oh nein, das war ja alles nur der Herr. Und Das ist die größte Art von Stolz, die habe ich in meiner Gemeinde, wo ich herkomme, immer wieder kennengelernt. Das waren Menschen, die waren zutiefst stolz in ihrem Herzen. Demütig zu sein bedeutet einfach, dass man seine Gaben, seine Berufung und seinen Platz kennt und dass man den ausfüllt, nicht mehr, nicht weniger. Nicht höher von sich denkt, als es gebührt, aber auch nicht niedriger, als es Gott mir zugesagt hat. Das ist das, was es bedeutet, demütig zu sein. Und ich finde es so krass, dass Jesus diese Welttournee abbricht und sich mit ein paar Nachwuchspredigern auf diesem einsamen Berg beschäftigt. Seine Antwort auf die unfassbare Not um ihn herum sind Menschen, die er in sein Leben reinholt, damit sie von ihm geprägt werden und von ihm lernen. Und Jesus, der hat offensichtlich überhaupt kein Problem damit, die Bühne mit diesen Menschen irgendwann zu teilen. Jesus weiß, dass diese Welt durch Menschen verändert wird, in denen dieselbe Kraft pulsiert wie in ihm. Mehr Menschen, mehr wie Jesus, das war, glaube ich, auch seine Vision. Und wisst ihr, das sehen wir ja auch in der Bibel. Mose hat sich in Josua investiert. Elia hatte Elisa, Jesus hatte seine Jünger, Barnabas hatte Paulus und Paulus hatte Timotheus. Und über Timotheus wird auch schon wieder gesagt, dass er sich Leute suchen soll, in die er sich investiert. 2. Timotheus 2, 22 oder 2, 2, keine Ahnung, ob es 22 überhaupt gibt. Wisst ihr, und ich muss sagen, dass ich das persönlich auch immer wieder erlebt habe, dass ich heute da stehe, wo ich stehe, habe ich natürlich einerseits Gott zu verdanken und seinem Ruf, seiner Berufung. Und das ist am Ende immer das, was übrig bleibt, wenn alles andere um mich herum zusammenbricht. Wenn ich mich als Versager fühle, wenn mich Sünde wieder eingeholt hat, wenn andere Dinge in meinem Leben da sind, eins bleibt immer, Gott hat mich berufen. Und Gott bereut seine Berufung auch nicht. Und das finde ich unfassbar und das hat mich mehr als einmal, wahrscheinlich mehr als ein Dutzendmal absolut zerbrochen. Und ich bin froh, dass ich diesem Herrn dienen darf. Aber es hat auch immer wieder Menschen gegeben, die etwas in mir gesehen haben. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Wir haben ja letzte Woche den Johannes Justus, den Präses vom BFP hier gehabt. Und ich finde es stark, der hat, habe ich ja auch erzählt kurz, vor einem Jahr auf der Bundeskonferenz, er lief da rum, ich lief da rum und er kam einfach auf mich zu und redet mit mir und gibt mir Anteil an seinem Leben und ich habe gedacht, wow, das ist so, einfach nur, dass so jemand mit dir redet, sich Zeit für dich nimmt, das macht schon was. Verstehst du, Heldenmacher zu sein, ist gar nicht schwer. Und ich muss an einen Lehrer auf Berühr denken, Marcel Locher, meine Freunde hier von Berühr kennen ihn gut. Der kam irgendwann nach dem Unterricht, wo ich hart mit ihm diskutiert habe und nicht mit ihm einer Meinung war und ihm das vielleicht auch gar nicht so leicht gefallen ist. Er kam auf mich hinterher zu und sagt, hey Ödi, du hast wirklich ein Talent dafür, komplexe Sachverhalte zu erfassen und gegeneinander abzuwägen. Du bist jemand, der wirklich auch von Gott eine Gabe bekommen hat, zu denken und das Denken in sinnvolle, verständliche Worte zu packen. Und das hat was mit mir gemacht, dass dieser Mann mir das gesagt hat, obwohl der vorher im Unterricht ja gar nicht mit mir einer Meinung war. Aber er hat was in mir gesehen, wie stark. Neulich kam ein guter Freund zu mir und hat zu mir gesagt, weißt du, Öli, denk nicht so klein von dir. Ich glaube, du hast die Begabung, einer Gemeinde vorzustehen, die 1000 Leute hat. Ich fand es stark. Es würde mir nicht viel bedeuten von jedem, ja, weil manche Leute kennen mich gar nicht und sagen vielleicht irgendwas und dann würde es mir nichts bedeuten. Aber wenn jemand kommt, der mich kennt und sagt mir sowas, dann sage ich Hammer. Verstehst du, wir brauchen Menschen, die etwas in uns sehen. Wir brauchen Menschen, die demütig genug sind, um auch andere groß zu machen und nicht nur sich selbst. Und groß machen, damit meine ich immer, sie in die Berufung zu bringen, die Jesus für sie hat. Und natürlich hat Größe bei uns eine andere Bedeutung, ja, als in der Welt. Das hat Jesus gesagt. Die größten Leiter sind die größten Diener. So würde es Jesus vielleicht heute auf den Punkt bringen. So, jetzt kommt es zu ein paar drei konkreten Dingen noch, die man als Heldenmacher tun kann. Nummer eins ist einfach das, Heldenmacher verbringen Zeit mit ihren Helden. Das heißt, Jesus rief die zu sich, die er bei sich haben wollte, sie sollten ständig bei ihm sein. Guck mal, der erste Teil davon, ein Heldenmacher zu sein, der klingt gar nicht so schwierig, oder? Such dir einfach einen Menschen, in den du dich investieren kannst. Jesus hat gebetet und hat sich dann die Leute ausgesucht, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und das heißt, die er bei sich haben wollte. Und ich denke, das bedeutet, dass wir einerseits beten sollen und sagen sollen, Gott, in wem siehst du was? Und wer passt zu mir? In wen darf ich mich investieren? Und dass Gott uns einen Blick gibt für diese Menschen. Aber andererseits bedeutet es auch, dass ich natürlich auch auf sowas wie Chemie achten darf. Ist das eine Person, mit der ich mich verstehe? Ist das eine Person, die zu mir passt, von die auch etwas von mir lernen kann, die mir ein Stück weit vielleicht ähnlich ist, so dürfen wir da rangehen. Und verstehst du, deswegen ist es so gut, dass wir so unterschiedlich sind. Weil es gibt so viele unterschiedliche Menschen und es gibt Menschen, ganz ehrlich, mit denen kann ich nicht den Weg gehen, mit denen musst du vielleicht den Weg gehen. Die passen nicht so wirklich zu mir. Und das, glaube ich, hat Gott mit Absicht gemacht. Weißt du, ich glaube, dass Jesus sich vorstellt, dass jeder Christ, der ein paar Jahre in der Gemeinde ist und einfach den Weg gegangen ist, Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sein Leben auszurichten nach Jesus, die Bibel zu lesen, zu beten, all diese Dinge gelernt hat, dass der ready ist, um sich in andere Menschen zu investieren. Das ist keine Wissenschaft und es braucht kein Theologiestudium dafür. Es braucht Menschen dazu, die bereit sind, das zu tun. Und dann fängst du einfach an, Zeit mit dieser Person zu verbringen. Klammer auf, ich glaube, es geht immer darum, ein Mann mit einem Mann, eine Frau mit einer Frau, okay? Und das ist sowieso die Regel hier in der Gemeinde. Das wisst ihr, denke ich. Und dann baut Beziehungen, unterhaltet euch, lernt euch kennen, lasst deinen Helden an deinen Siegen und Niederlagen teilnehmen. Lass ihn erleben, wie du lebst, wie du betest, wie du die Bibel liest, wie du Entscheidungen als Christ triffst. Beantworte Fragen, gib das weiter, was du in deiner Beziehung mit Jesus schon gelernt hast. Fang die Person auf, wenn sie traurig ist, wenn sie entmutigt ist, wenn sie denkt, sie packt es nicht, Jesus zu dienen. Frag nach, versuch deinen Helden zu verstehen, bete für ihn, gib Rat, hilf, wo du kannst. Das finde ich so wichtig. Und dann, weißt du, wenn du Beziehungen gebaut hast, dann glaube ich, heißt es auch, dass du ständig Zeit mit deinem Helden verbringst, dass du auch anfängst, in sein Leben zu sprechen und die Dinge anzusprechen, die nicht gut sind. Mein Eindruck ist manchmal, der bequeme Weg wäre es, nur bei dem Zeitverbringen stehen zu bleiben. Aber wenn du wirklich etwas verändern willst im Leben von einem Menschen, dann musst du ihn auch auf die Dinge ansprechen, die nicht gut sind. Und ich glaube, ich bin selber durch nichts anderes mehr gewachsen, als dass Menschen diesen Mut hatten, auch mir gegenüber das zu tun. Meine Eltern natürlich schon ganz früh in meinem Leben, meine Geschwister, ich hatte einen Bruder und eine Schwester, die sehr gut da drin waren auch, ja, meine Jugendleiter, Rangerleiter und so weiter, die einfach Dinge nicht nur sich angeschaut haben, sondern die sich mit mir hingehockt haben und in Liebe mir gesagt haben, was ich hören musste. Und das gehört auch dazu. Und ich glaube tatsächlich, auch mal ein kritisches Feedback zu geben, das ist das beste Tool, das wichtigste Tool, was ein Leiter hat. Das geschieht aber viel zu wenig. Das geschieht in Familien nicht, das geschieht in Firmen nicht, das geschieht oft auch in der Gemeinde nicht. Und das ist falsch. Wir brauchen die Wahrheit, die muss gesagt werden. Ich war jetzt ja auf der Bundeskonferenz und da hat der Jostein Krogedal, das ist der Leiter von Hillsong in Norwegen, hat eine Geschichte erzählt. Er sagte, er war so, ja, denke ich, Anfang 20 und er hatte eine Freundin. Sie waren beide Christen und dann waren sie auf einer, ja, auf einer Missionsveranstaltung. Und damals war es immer so, da kamen Missionare, die haben erzählt, was sie machen in irgendwelchen Ländern auf dieser Welt. Und am Ende haben sie immer wieder auch gesagt, hey, und ich glaube, dass Gott auch heute hier ist und hier steht und fragt, bist du auch bereit, dich rufen zu lassen, um Gott zu dienen? Ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, das war immer so, ja. Und der Jostein Krogedal, der dachte sich so innerlich, nee, ich bin nicht bereit. Okay, und seine Freundin, die war absolut on fire, egal wo uns Jesus hinruft, da gehen wir hin und so weiter. Und das haben sie nach dieser Veranstaltung so ein bisschen gemerkt, ja. Sie war bereit, Jesus zu folgen und er hat so ein bisschen, naja, also da gibt es bestimmte Dinge, die kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, hey, morgen Abend sollten wir uns treffen. Und da hat sie ihm gesagt, da und da, es war so eine romantische Stelle an einem Fluss, wo sich die ganzen jungen Pärchen da getroffen haben. Und er dachte so, oh, romantische Treffen mit meiner Freundin. Aber dann hat sie ihm hardcore die Wahrheit serviert. Und sie hat ihm nur einen Satz gesagt, als sie sich da getroffen hat. Sie hat ihm gesagt, hör zu, Jostein, wenn du nicht bereit bist, das zu tun, was Gott zu dir sagt, dann ist es jetzt und hier aus. Und du verlierst mich. Und ich will von dir jetzt eine Antwort hören. Und er hat dann so beschrieben, wie er so 2 Minuten brauchte, aber sich dann entschieden hat, Jesus zu folgen, egal was es kostet. Und er sagte, ja, damals habe ich diesen Tritt in den Hintern von meiner Freundin, heute seine Frau, gebraucht, aber seitdem habe ich mich immer dran gehalten. Und weißt du, wir brauchen manchmal solche Leute, die einfach sagen, hör mal zu, das ist nicht der Weg Gottes. Das ist nicht das, was dein Leben bereichern wird. Das ist nicht ein Weg, den du gehen solltest. Das, was du da machst, das verletzt dich und das verletzt andere. Die Haltung, die du immer wieder zeigst, die ist absolut nicht okay. Die Worte, die du immer wieder sagst, die gehen gar nicht. Ja? Wir brauchen solche Leute. Heldenmacher verbringen Zeit mit ihrem Helden. Vorletzter Punkt. Heldenmacher trauen ihrem Helden etwas zu. Es heißt dann über Jesus, er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündigten. Das ist jetzt eine ganz simple Wahrheit. Hinter diesem einfachen Satz verbirgt sich eine großartige Wahrheit. Wenn es über Jesus heißt, er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündigten, seine Message unter die Leute brachten, dann heißt das ganz offensichtlich, dass er es ihnen zugetraut hat. Und soll ich euch was sagen, das ist noch so eine zweite mega starke Waffe im Werkzeugkasten oder im Waffenkoffer, im Waffenschrank von einem Heldenmacher. Dass wir einfach unseren Helden zeigen, hör mal zu, ich traue es dir zu. Weil ganz oft trauen sich Menschen selber nicht zu. Ganz oft wären Menschen alleine nicht bereit, den Schritt zu tun und mal eine Andacht zu machen oder mal zu predigen oder mal mit jemandem ein seelsorgerliches Gespräch zu führen oder mit jemandem zu beten oder mal einen Freund einzuladen in die Gemeinde oder irgendwas, was auch immer. Ja? Und sie brauchen einen, der ihnen entgegentritt als so Stellvertreter von Jesus und sagt, ich traue es dir zu. Mach es. Ich traue es dir zu. Und ich finde das so spannend. Weißt du, damals, die 12 Leute, die Jesus beruft, keiner war ein studierter Theologe. Keiner von ihnen war es, soweit ich das sehe, gewohnt, öffentlich zu reden. Aber dann kommt Jesus, zeigt mit dem Finger auf sie und nennt ihre Namen und sagt, du wirst das tun. Petrus, du. Johannes, du. Jakobus, du. Matthäus, du. Und so weiter. Und wisst ihr, das sind Momente, in denen sich alles ändern kann. Heldenmacher trauen ihren Helden etwas zu. Und Heldenmacher suchen auch nicht irgendwelche Hiwis, denen sie nur die Aufgabe geben, ihre Ordner zu kopieren, ihre Schuhe zu putzen und was auch immer zu tun, sondern Heldenmacher trauen ihren Helden dieselben Dinge und mehr zu, die sie sich selbst zutrauen. Heldenmacher investieren Vertrauen und Glauben in ihre Helden. Sie vertrauen ihrem Held und sie glauben Gott, dass er genauso in diesem Helden wirken wird wie in ihnen. Das finde ich so wichtig, weißt du? Ich meine, du kennst dein eigenes Herz und du kennst und weißt, wie zerrissen dein eigenes Herz ist. Und wir wissen, dass die Bibel sagt, dass das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Und jeder von uns kennt das auch. Und jeder von uns weiß, dass da Fleisch ist bei uns und dass da Geist in uns ist. Das heißt, da ist ein alter Mensch und da ist der neue Mensch und da gibt es einen ganz schönen Widerstreit in uns. Und warum trauen wir denn Gott zu, dass er uns gebrauchen kann, aber trauen es dann nicht zu, dass er auch andere jetzt gebraucht? Und dann siehst du vielleicht, oh, die machen aber Fehler. Oder sind aber noch Dinge im Leben, die nicht okay sind. Ja, war das bei dir anders? Warst du schon fertig, als Gott dich berufen hat? Also ich denke nicht. Und ich sehe nicht, dass irgendwer fertig war in der Bibel, als Gott ihn berufen hat. Der hat sie immer schon behandelt wie etwas, was die noch gar nicht waren. Gideon nennt er Held. Mose nennt er Völkerbefreier. Abraham nennt er Vater vieler Völker. Da war nichts mit Völkern. Da war gar nichts. Oder? Und das ist doch so schön. Heldenmacher trauen ihren Helden etwas zu. Und das dürfen wir von Jesus lernen. Ich meine, die Methode Gottes sind, mit Menschen diese Welt zu erschüttern. Und Jesus hat diese Methode auch eingesetzt. Mann, diese Methode ist ganz schön riskant, oder? Aber Gott bleibt dabei seit Jahrtausenden. Und deswegen nehmen Heldenmacher ihr Vertrauen auch nicht zurück, wenn ihre Helden versagen und Dinge nicht so hinkriegen, wie sie sich das eigentlich gewünscht hätten, die Heldenmacher. Nein, sie bleiben bei ihrem Vertrauen. Letzter Punkt, Heldenmacher bringen ihren Helden bei, in der Vollmacht von Jesus zu leben. Und das ist für mich ein wichtiger Gedanke. Ohne den machen die beiden Punkte vorher jetzt auch nicht besonders viel Sinn. Jesus sagt, dass er sie auch beauftragen wollte, in seiner Vollmacht Dämonen auszutreiben. Wow, Dämonen. Darf man davon heute noch reden in einer Welt, die behauptet, dass es nur Dinge gibt, die man sehen kann, Dinge, die man in wissenschaftlichen Versuchen überprüfen kann und so weiter. Wisst ihr, ich glaube, wenn Menschen ehrlich mit uns sind, dann gibt jeder zu, dass er das kennt, was Dämonen verursachen, aber man weigert sich anzuerkennen, welche Realität dahinter steckt. Weil die meisten Menschen kennen absolut kaputte Leute, absolut kaputte Familiensituationen, kennen absolut kranke Persönlichkeiten, kennen Menschen, die absolut irrational handeln, kennen Menschen, die nicht sie selbst sind, kennen Menschen, die ihr eigenes Leben laufend zerstören und alles kaputt machen, was um sie herum ist. Hey, wir kennen all das, was an üblen Dingen in dieser Welt unterwegs ist. Menschen, die andere Menschen vergewaltigen, töten, Völkermorde begehen und so weiter. Wir kennen die übelsten psychischen Krankheiten, von denen ich nicht sage, dass alle dämonisch verursacht sind, aber ich glaube, manche schon. Wir kennen die Auswirkungen von dem, was die Macht des Teufels in dieser Welt tut. Aber wir weigern uns anzuerkennen, dass das etwas Irrationales, nichts Innerweltliches ist, sondern dass das etwas, eine unsichtbare Dimension dahinter steckt, weil man sich das sonst eigentlich gar nicht erklären kann. So, das nur dazu, darüber will ich aber jetzt gar nicht reden. Aber Jesus macht seinen Jüngern auch klar, dass es seine Vollmacht ist, auf die es ankommt. Es sind nicht sie selbst. Es ist nicht ihre eigene Kraft, in der sie Helden sein können. Weißt du, Jesus war ein Heldenmacher. Ja, er war demütig. Er verbrachte Zeit mit seinen Schülern. Er traute ihnen etwas zu. Aber er weckte in ihnen nicht die leiseste Hoffnung, dass sie als Helden ohne ihn überleben könnten. Das hat er überhaupt nicht gemacht. Er traute ihnen etwas zu, ja, wenn sie selbst demütig waren und nur auf seine Kraft vertrauen würden. Er traute ihnen etwas zu, wenn sie Zeit mit ihm verbringen würden. Er traute ihnen etwas zu, wenn sie seine Botschaft verbreiten würden. Seine Botschaft. Und wenn sein Name und das, was er getan hat, im Mittelpunkt stehen würde. Und er traute ihnen etwas zu, wenn sie in seiner Vollmacht unterwegs wären. Und was bedeutet eigentlich Vollmacht? Wisst ihr, die Bibel zeigt uns, dass es eine sichtbare Welt gibt, aber dass es dahinter auch eine unsichtbare Welt gibt. Sie zeigt uns, dass diese beiden Welten zusammenhängen und dass sie sich gegenseitig auch beeinflussen. Dass Dinge, die in dieser sichtbaren Welt getan werden, auch Auswirkungen auf die unsichtbare Welt haben. Deswegen zum Beispiel, wenn wir Böses tun, hat es in diesem Sinne Auswirkungen auf die unsichtbare Welt, nämlich dass wir ein Problem mit Gott haben, den wir gar nicht sehen. Und dass er als Richter sagt, das lasse ich nicht stehen. Aber vor allem haben wir auch das Umgekehrte, dass die unsichtbare Welt auf die sichtbare wirkt. Und dass die Autorität über die sichtbare Welt eigentlich in der unsichtbaren Welt liegt. Und das finde ich so spannend. Wir sehen das daran, dass Gott spricht und die sichtbare Welt entsteht überhaupt erst. Und wir sehen das daran, dass die Bibel sagt, es ist das Wort Gottes, das diese Welt erhält. Es ist die unsichtbare Welt, die überhaupt diese sichtbare Welt erhält. Und Jesus, der Sohn Gottes, der aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt gekommen ist, spricht zu Krankheit. Und die Krankheit wird gesund. Die sichtbare Welt beeinflusst die unsichtbare Welt beeinflusst die sichtbare. Und der unsichtbare Gott sieht alles, was in der sichtbaren Welt läuft und wird jeden Menschen entsprechend seines Lebens richten, sagt uns die Bibel. Die eigentliche Autorität, das muss uns klar sein, liegt in der unsichtbaren Welt. Der Herr dieses Universums ist der allmächtige, unsichtbare Gott. Und es gibt keine Entscheidung tatsächlich, die nicht an ihm vorbei muss, wobei er entschieden hat, dass wir Menschen immer wieder auch die Folgen für unsere Handlungen tragen müssen. Aber das alles bedeutet auch, dass wir als Menschen, als Christen, als Nachfolger Jesus diese Welt nur erschüttern können, wenn wir unsere Kraft und Autorität aus der unsichtbaren Welt beziehen. Ich will dir so ein Beispiel sagen. Weißt du, wenn ich jetzt hier drüben ins Polizeirevier rennen würde, ja, und sagen würde, okay, Jungs, ich brauche 10 Polizisten, 5 Einsatzwägen, noch vielleicht ein paar berittene Polizisten und 2 Motorradfahrer und ein Wasserwerfer wäre auch nicht schlecht. Denn meine Frau, ich habe Stress mit der und ihr müsst euch jetzt um die kümmern und ihr müsst die jetzt einsperren. Ja? Also, was würde passieren? Weißt du, die würden sich als erstes mal fragen, wo ist deine Dienstmarke, wo sind deine Abzeichen, dass du uns irgendwas zu sagen hast? Ich habe keine Autorität über die Polizei. Überhaupt nicht. Ja? Das ist eine Welt, in der ich nichts zu sagen habe. Und gleichzeitig hätte ich auch das Recht nicht auf meiner Seite. Ja? Also, weil meine Frau vielleicht irgendwas anders sieht als ich, darf ich sie nicht gleich einsperren lassen. Ne? Das ist so. Okay? Und das ist genau dieser Punkt von Autorität. Weißt du, wenn Jesus uns sagt, ihr bekommt meine Vollmacht, dann heißt es, dass ich plötzlich über die Ressourcen der unsichtbaren Welt verfügen darf. Dass ich plötzlich im Namen Jesus sprechen darf. Ich darf sogar Vergebung zusprechen, wenn ein Mensch sich für Jesus öffnet. Ich darf zu Krankheiten auch sprechen. Ich darf die Macht des Feindes, die Macht des Teufels zurückweisen im Namen Jesus. Ich darf Menschen von dieser Macht auch befreien, in der Autorität, die Jesus mir gegeben hat. Das ist das Bild. In Römer 8, 16 und 17 heißt es, ja, der Geist selbst, also Gottes Gegenwart in uns, bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Dazu gehört allerdings, das lese ich ruhig mit, dass wir jetzt auch mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Weißt du, durch Jesus werden wir Kinder Gottes und weil wir Kinder Gottes sind, gehören wir zu seinem Haus und wir haben wie sozusagen Erstgeborene das Recht, über Dinge zu verfügen in diesem Haus. Wir haben Autorität, wir haben Anteil an der Autorität, die der Hausherr, die Jesus selbst hat. Und by the way, ihr wisst, dass Erde oder Erdkreis in der Bibel auch im Griechischen dasselbe Wort wie Haus ist. Ja? Also was so nett ist, also Jesus ist der Hausherr über diese ganze Welt. Und deswegen haben wir auch durch unseren Glauben, durch den Heiligen Geist in uns, dadurch, dass wir neu geworden sind, neue Menschen geworden sind, Kinder Gottes geworden sind, Autorität in dieser Welt, Autorität aus der unsichtbaren Welt. Das heißt, Heldenmacher müssen ihre Helden immer wieder an diese Tatsache erinnern. Und müssen ihnen immer wieder erklären, dass das, was sie alleine sind und können, niemals ausreicht. Nein, wir müssen uns darauf berufen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir müssen uns darauf berufen, dass Jesus unsere Schuld getragen und uns durch sein Blut gereinigt hat. Wir müssen uns alleine auf die Gerechtigkeit Gottes berufen, die Jesus uns geschenkt hat und die uns als eigene Gerechtigkeit zugerechnet wird. Wir wollen uns allein auf den Geist Gottes verlassen, der in uns lebt. Wir beten allein im Namen Jesus und dürfen deswegen erwarten, dass unsere Gebete erhört werden. Und wir wissen, dass es Jesus war, der jede finstere Macht am Kreuz besiegt hat. Die Mächte und Gewalten hat er entkleidet, ihrer Macht beraubt. Und wissen, dass wir an diesem Sieg beteiligt sind, weil Jesus in uns lebt. Heldenmacher müssen das vorleben und ihre Helden danach daran erinnern. Menschen, die nur mit ihren eigenen Möglichkeiten unterwegs sind, werden diese Welt nicht verändern. Die werden immer mehr Teil des Problems als der Lösung sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du nicht Lust, ein Heldenmacher zu sein? Ich würde mir so wünschen, dass von dieser Predigt zwei Impulse ausgehen. Oder vielleicht drei. Erstmal vielleicht dieser erste Punkt, dass du sagst, geistliches Leben. Ich will, dass es wirklich in mir brennt. Ich will nicht Halbgas, ich will Vollgas. Und ich will nicht zurück. Und wenn ich was verloren habe, ich hole es mir zurück in der Autorität der Kinder Gottes, die ich habe. Aber dann wünsche ich mir, dass hier potenzielle Helden in unserer Gemeinde sagen, ey, ich bin bereit, meinen Stolz zu überwinden und mir jemand in dieser Gemeinde zu suchen, wie so ein Partner, der sich in mich investiert. Ich werde ihn fragen, wärst du bereit, ein Mentor für mich zu sein? Wärst du bereit, mir Dinge beizubringen? Wärst du bereit, mit mir Bibel zu lesen? Wärst du bereit, Fragen zu beantworten? Wärst du bereit, für mich vielleicht nur zu beten? Aber ich wünsche mir, dass junge Leute diese Entscheidung treffen würden. Und ich wünsche mir, dass so viele Leute, die ich schon auch jetzt hier seit 9,5 Jahren kenne oder andere noch nicht so lange, die aber reife Christen sind, die schon lange unterwegs sind und Paulus oder wo ist das, wo es gesagt wird, ihr solltet schon längst Lehrer sein, ist das im Hebräerbrief, ich weiß es gar nicht genau, aber jetzt muss ich euch wieder die Anfangsgründe lehren und so weiter. Hey, worauf wartest du, will ich dir sagen, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist? Du bist absolut ready, dich in Menschen zu investieren. Wenn der Geist Gottes in dir lebt, du die Bibel liest, du betest, du weißt, dir ist vergeben, du kennst schon so viele, hast schon so viele Predigten gehört, glaub mir, du bist bereit, um dich in das Leben von anderen Menschen zu investieren. Tu es. Und vielleicht wäre das auch eben ein dritter Impuls, dass Menschen sagen, boah, ja, warum nicht? Ich könnte das doch auch sein. Ich will mit Gebet einfach abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du das Leben bist, das Leben im Überfluss bist, Herr. Und dass deswegen, wenn wir an dich angeschlossen bleiben, dass es auch in uns brennt und lebt. Dein Leben, deine guten Gedanken, Herr Jesus, dein Wille, Herr. Wir werden für dich brennen, wir werden uns verzehren für dich, Herr Jesus, in diesem Leben. Und es wird das beste Leben sein, was man leben kann. Nicht ein einfaches Leben, nicht ein Leben, wo uns alles zufällt, aber das Leben mit der besten Frucht, mit ewiger Frucht. Und wir werden uns freuen, wenn wir bei dir im Himmel sind und sehen, Herr, was du durch uns getan hast, Herr. Und wir beten, Herr, dass dein Leben neu in uns pulsiert, Herr Jesus, in dieser Gemeinde, aber auch in jedem Einzelnen, in Familien, Herr Jesus. Und ich bete, dass wir ganz neu künftige Helden erkennen und dass wir anfangen, selber Heldenmacher zu sein. Herr, wir wollen um uns herum die Möglichkeiten sehen, die wir haben. Herr, wir können Heldenmacher sein für unsere Kinder. Wir können Heldenmacher sein für unsere Enkel. Wir können Heldenmacher sein für unsere Ehepartner. Wir können Heldenmacher sein für die Jugendlichen in dieser Gemeinde. Wir können Heldenmacher sein, Herr, für Freunde, die wir haben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast, Herr, um einander zu dienen, einander wirklich auch nach vorne zu bringen. Und wir beten, Herr Jesus, dass es nicht uns in diesem Sinne um uns selber geht, dass wir sagen, boah, Hauptsache ich wachse, Hauptsache ich gehe nochmal den nächsten Schritt, sondern dass wir wirklich dieselbe Demut haben wie du, dass wir uns in andere Menschen investieren können von ganzem Herzen. Herr, und wir beten, dass durch diese Bewegung, durch dieses Leben, was in uns pulsiert, auch immer wieder unsere Freunde, Nachbarn, Familienangehörigen, die dich nicht kennen, auch angezogen werden. Herr, wir beten, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die wächst und gedeiht, Herr Jesus. Eine Gemeinde ist, die Menschen aussenden wird, die Gemeindegründer hervorbringen wird, die Missionare hervorbringen wird, Kleingruppenleiter hervorbringen wird, Seelsorge hervorbringen wird, Evangelisten hervorbringen wird, Herr, Pastoren hervorbringen wird, Herr Jesus. Wir erwarten, dass du dieses Gefäß nimmst, dieses schwache Gefäß nimmst und dass du Gewaltiges durch diese Kirche tust. Im Namen Jesus. Amen.